SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Tanja Kohler, guten Abend. Es braut sich etwas zusammen im Iran. Da ist eine Bevölkerung, die zur Revolution ansetzt, und ein Regime, das einen blutigen Kampf gegen das eigene Volk führt. Die wenigen Nachrichten und Bilder, die es derzeit trotz der Internetblockade aus dem Iran rausschaffen, lassen eine brandgefährliche Lage vermuten. Menschenrechtler reden von Hunderten von toten Demonstranten. Die Journalistin Nathalie Amiri, die lange das ARD-Studio in Teheran geleitet hat, hat Informationen, die diese Schätzungen bestätigen. Sie sagte in SWR aktuell:
Ich konnte gestern Nacht selbst mit einem Demonstranten vor Ort sprechen. Seine Tante wurde erschossen auf der Straße. Sie wollten die Leiche nicht rausgeben, also das Regime, die Sicherheitskräfte. Nur wenn die Angehörigen eine Sterbeurkunde unterschreiben, auf der steht, dass der Grund Herzinfarkt war, der Todesgrund. Sie haben diese Sterbeurkunde unterschrieben, damit sie die Leiche bekommen, waren dann auf dem behischten Sahrok-Friedhof in Teheran, um sie zu beerdigen. Und um sie herum, erzählte mir meine Quelle, waren mehr als 20 bis 30 Familien, die genau dasselbe berichteten, alle auch Kopfschuss. Und das, was er erzählt hat, ist das Straßenbild in Teheran, dort, wo er sich befand, in Punak auf Protesten, sieht aus wie im Krieg. Das Regime geht massiv gegen die Bevölkerung vor, und zwar mit jeglichen Einsatz an Brutalität, den wir uns vorstellen können. Also die Menschen werden direkt erschossen.
Die Journalistin Nathalie Amiri. Aus Berlin kommt harte Kritik am Vorgehen des Mullah-Regimes im Iran. Außenminister Wadeful hält sich allerdings bedeckt, was ein mögliches militärisches Eingreifen anbelangt, wie es US-Präsident Trump ja gefordert hat. Was die Bundesregierung außer Worten zu bieten hat, fasst Gabor Hallasch zusammen.
Das ist die wichtige Frage, und da bleibt die Regierung sehr vage. Sie bestätigt, dass darüber nachgedacht wird, Sanktionen zu verschärfen, also weiteren Personen die Einreise zu verbieten oder deren Konten zu sperren oder Vermögen zu beschlagnahmen. Der Außenminister sagt, die Sanktionen, die es ja bereits gibt, die wirken, und auch deswegen würden die Menschen jetzt demonstrieren, wegen der Folgen dieser Sanktionen. Allerdings bekommt die Welt eben von diesen Demonstrationen zu wenig mit. Deswegen gibt es auch die Forderung, dass Deutschland sich mehr an die Seite der Zivilgesellschaft stellt. Das wäre zum Beispiel möglich, wenn prominente Politiker, zum Beispiel der Bundeskanzler, wenn die sich mit der iranischen Opposition treffen, also denen, die protestieren, eine Stimme und ein Gesicht geben.
Immer mehr Krisen-Hotspots und immer mehr alte Bündnisse, wie zum Beispiel mit den USA, die zerbröseln. Kanzler Merz ist daher auf der Suche nach neuen Freunden. Und er zieht es ihn in diesen Tagen zum Besuch nach Indien. Dort hat er bereits eine verstärkte Zusammenarbeit angestoßen. Sowohl in der Verteidigungs- als auch in der Wirtschaftspolitik ist Indien der Wunschpartner. Friedrich Merz.
Indien hat auch Erfahrung gemacht mit der amerikanischen Zollpolitik. Mit Europa kann Indien andere Erfahrungen machen, bessere Erfahrungen. Dass wir eben jetzt uns verständigen auf eine offene Handelsbeziehung miteinander, und wir setzen Zölle nicht als politische Instrumente ein.
Bundeskanzler Friedrich Merz. Von Indien zurück zum deutschen Januaralltag. Sturmtief Elli ist überstanden. Nun bringt Tief Gunda vor allem im Westen Schnee und gefrierenden Regen. Einige Autobahnen waren am Morgen spiegelglatt, die Winterdienste im Dauereinsatz. Viele Schulen blieben geschlossen. Daran gibt es nun Kritik. Auch will das Bundesverkehrsministerium noch mal genauer anschauen, warum die Bahn in den vergangenen Tagen den Fernverkehr flächendeckend so lange eingestellt hat. SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas.
Das Winterchaos bei der Bahn, vor allem in Norddeutschland, könnte ein politisches Nachspiel haben. Zumindest hat auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU registriert, dass der Wintereinbruch zu Ausfällen und sehr langen Fahrzeiten geführt hat. Die Bahn werde analysieren, wo es künftig etwas zu verbessern gäbe, und Abläufe optimieren, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Für Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen, reicht das nicht aus. In Richtung Bundesverkehrsministerium sagt er, Politik dürfe Aufarbeitung nicht nur fordern, sondern müsse sie sicherstellen und die Argumente der Bahn hinterfragen. Er verweist darauf, dass die Bahn in anderen Ländern auch bei schlechtem Wetter ihre Funktion erfüllen kann. Ähnliche Kritik kommt von Verkehrspolitikern im Bundestag. Christoph Ploss von der CDU sagt, es könne nicht sein, dass bei Winterwetter in Deutschland tagelang kaum Züge fahren. Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel sieht den Bund in der Pflicht, mit der Bahn über ihr Krisenmanagement zu sprechen. Jannis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Linken, spricht spricht in der Rheinischen Post von politischem Versagen.
Fokus Südwest.
Es ist ein Zusammenschluss, der die Gesundheitsversorgung im Südwesten nach vorne bringen wird. Heute gab es den offiziellen Startschuss für den Verbund der beiden Unikliniker Heidelberg und Mannheim. Es entsteht damit das größte Zentrum der medizinischen Forschung in Deutschland. Der Vorstandschef des Klinikverbunds, Hans-Peter Knebel, erklärte dem SWR heute, was der Verbund speziell für Patientinnen und Patienten bedeuten wird.
Ich möchte an dieser Stelle mal gerne den ehemaligen Rektor der Universität Heidelberg, Herrn Professor Eitel, zitieren. Der sagte, mehr Breite in der Spitze. Das bedeutet, wir werden noch mehr Spitzenmedizin in noch mehr Schwerpunkten koordiniert über beide Standorte hinweg anbieten können und damit für die Patientinnen und Patienten eine noch umfassendere Versorgung auf Spitzenniveau.
Vom Bodensee mal eben nach Berlin fliegen, das geht jetzt wieder. Erstmals seit Jahren gibt es ab dem Flughafen Friedrichshafen wieder Direktflüge zu innerdeutschen Zielen. Heute startete die Maschine der neuen Gesellschaft Air Unicon vom Bodensee bereits Richtung Düsseldorf und Berlin. Ein weiteres Ziel ist Hamburg. Die Flugpassagiere, die heute mitgeflogen sind, waren erwartungsfroh.
Also ich muss schon seit über 10 Jahren beruflich nach Berlin reisen und ich freue mich, dass es wieder eine geschäftliche Anbindung hier gibt, die verlässlich funktioniert. Die Umwege über Stuttgart oder Zürich, die sind viel zu umständlich erreichbar.
Also ich reise privat nach Berlin und ich muss sagen, ich komme aus Berlin und bin sehr glücklich, dass man wieder nach Berlin fliegen kann, weil diesen Umstand mit Frankfurt fand ich doch sehr, sehr kompliziert.
Fliegeschäftlich und super wichtig. Also ich glaube, gerade für die Region sehr willkommen und sehr wichtig.
Von Friedrichshafen kommt man jetzt also mit dem Flieger wieder nach Berlin oder Hamburg. Für alle, die ab Ulm oder nach Ulm mit dem Zug fahren wollen, wird es allerdings ab heute Mitternacht ziemlich schwierig. Die Bahn baut, der Fernverkehr ruht für eine Woche komplett und die Regionalzüge fahren nur eingeschränkt. Hintergrund: Ulm bekommt ein neues digitales Stellwerk. Frage an Reporterin Hanna Schulze. Kommt man denn da ab morgen überhaupt von Ulm noch vom Fleck?
Bedingt, würde ich jetzt mal ganz diplomatisch sagen. Aber ja, es fahren vereinzelt Regionalbahnen. Also man kommt zum Beispiel nach Stuttgart, man kommt nach Friedrichshafen, Aalen, Langenau. Aber eben nur mit bestimmten Regios und die werden dementsprechend voll sein. Im DB-Navigator wurde auch im Vorfeld schon von einer außergewöhnlich hohen Auslastung geschrieben. Für fast alle Regios, die Ulm nicht anfahren können, ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Also immer wieder checken, fährt mein Zug wirklich und viel Zeit und Geduld mitbringen. Was nicht fährt, ist der komplette Fernverkehr, also TGV, IC, ICE, EC, die werden Ulm großräumig umfahren. Heißt also auch, die Fahrten zwischen Stuttgart und München zum Beispiel werden länger dauern.
Das hätte richtig schlimm ausgehen können. Am Wochenende ist bei Nackenheim in Rheinhessen ein riesiger Felsbrocken aus einem Weinberg runter auf eine Landstraße gestürzt und in 2 Teile zerbrochen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aber die Landstraße bei Nackenheim ist seit Samstagabend gesperrt für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Damaris Diener aus dem SWR-Studio Mainz, jetzt zu Wochenstart. Wie geht's denn da in Nackenheim weiter?
Ja, erstmal wurden heute Vormittag die beiden schweren Steine, die seit Samstag auf der gesperrten Landstraße bei Nackenheim lagen, vom Bauhof abtransportiert. Die sind ja mehrere 100 Kilo schwer. Das hat mir der Ortsbürgermeister von Nackenheim, René Adler, gesagt. Und jetzt wird oben im Hang, wo sich der Felsbrocken gelöst hat, so eine Art Baustelle eingerichtet von einer Fachfirma. Es werden Steine, die vielleicht locker sind und rausbrechen könnten, sicherheitshalber rausgeschlagen. Und es wird mit einem Bagger ein Erdwall errichtet, damit nichts mehr den Hang runterrollen kann. Denn das ist ja das Gefährliche, dass irgendein Gestein noch nachkommt. Geologen schauen sich das Ganze auch noch an. Dann wird auch über eine Schutzwand an der Stelle noch geredet. Die Arbeiten werden vermutlich bis Ende der Woche dauern und erst dann, so der Nackenheimer Ortschef Adler, wird die gesperrte Landstraße auch bei Nackenheim wieder frei sein.
Und sonst so?
Schnee und Eis machen ja gerade vielerorts Probleme, können aber auch riesigen Spaß bringen, wenn man so ein bisschen sein inneres Kind rauslässt. Das beweisen gerade viele Videos im Netz. Sogenannte Schnee-Eis gehört derzeit zu den auffälligsten Trends. Nutzer filmen, wie sie bei Minusgraden draußen einen Topf in einen Schneehaufen setzen, Salz drüber streuen und darin eine cremige Eismasse anrühren. Der Effekt: ohne Eismaschine und mit nur wenigen Zutaten entsteht in rund 20 bis 30 Minuten ein gefrorenes Dessert. Der Aufwand ist gleich nun, man kann sogar schön im warmen Wohnzimmer sitzen und warten, bis der Nachtisch draußen vor sich hingefriert. Und wer gerade mehr Lust auf eine warme Suppe oder einen heißen Punsch hat, der kann das Schneeeis ja auch erstmal in die Tiefkühltruhe stecken und für heiße Sommertage aufbewahren.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.